Blanchet gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio 1. Präsentiert von Dun & Bradstreet. Ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Egal ob bei Stammdaten, Risikomanagement, Marketing oder Compliance. Mit den Daten von Dun & Bradstreet liegen Sie immer richtig. dnb.com/ch.
Roger gegen Markus, an dem Montag, wir reden über die Viola Amherren und die Schuldenbremse. Ukraine-Konferenz in der Schweiz, sinnvoll oder nicht? Biden und Netanyahu, was läuft denn in Gaza? Nemo und der ESC, was ist denn da abgelaufen? Also, es gibt einen Vorschlag, 15 Milliarden, 10 Milliarden für unser Militär, 5 Milliarden für den Wiederaufbau von der Ukraine, außerhalb von der Schuldenbremse. Die Viola Amherren, hat man gehört, ist jetzt dafür. Ich auch, du sicher nicht, Markus?
Genau, katastrophaler Vorschlag, hoffentlich scheitert er.
Okay, ja, ich bin der Meinung, dass das eben wichtig ist. Dass man muss unterscheiden, was ist wichtig, was ist sehr wichtig. Und in außergewöhnlichen Situationen muss man eben flexibel sein. Und die Schuldenbremse ist ja gut und recht. Aber jetzt haben wir eine militärische Bedrohung in ganz Europa. Und der Altbundesrat Kasper Filling, ich weiss nicht, ob du das gelesen hast, hat einen interessanten Aspekt eingebracht. Hast du das gelesen?
Gut, er hat gesagt Sondersteuer. Ja. Er hat nicht vom Aushebeln der Schuldenbremse geredet. Er hat Ziel erwähnt.
Oder? Er hat erwähnt, weil die Schweiz eben nicht in der NATO ist, könnte die Schweiz angegriffen werden von Putin, ohne dass dann der ganze Bündnisfall, Artikel 5, in Kraft treten würde, wenn man dann zentrale Objekte in der Schweiz würde zerstören. Und das wäre natürlich fatal für die Schweiz. Und darauf müssen wir uns doch vorbereiten. Und daran, die Schweiz, meiner Information nach, wir haben keine Patriots und ähnliche Luftabwehrsysteme, die sehr teuer und sehr wirkungsvoll sind.
Genau, aber wir sind uns ja einig. Erstens sind wir uns einig, die Armee muss man aufrüsten. Oder? Da sind wir uns völlig einig. Und zweitens, wo wir uns halt nicht einig sind, ist, zuerst wird einmal gespart. Und wenn alles sparen nichts würde helfen, dann kann man es ja wieder anschauen. Aber dass man die Schuldenbremse, die mit der Mehrheit von, glaube ich, über 80% verankert worden ist in unserer Verfassung und wir sind sehr gut gefahren mit der Schuldenbremse, ist eigentlich die wichtigste Innovation von der Schweiz in den letzten 20 Jahren, dass man die Schuldenbremse aushebelt bei der erstbesten Gelegenheit. Wir haben es nämlich schon bei Corona gemacht. Das ist fatal, das ist falsch und es ist nicht nötig. Man kann sparen. Wir haben bis zu 50 Millionen Subventionen, die relativ wenig bringen, die man könnte abbauen. Zuerst sollen sie das machen.
Also gut, du sagst bei der erstbesten Gelegenheit, es ist schon mal passiert. Die Schweiz ist nicht untergegangen, wie es der Name so schön heisst. Eben bei Corona hat man das müssen machen. Und jetzt haben wir eine neue Situation in Europa. Heute ein interessantes Interview mit dem finnischen Präsident Alexander Stubb im Tagesanzeiger. Und er redet über die unglaublichen militärischen Anstrengungen, die das kleine Land ja nur 5-6 Millionen Einwohner, also weniger wie die Schweiz, hat unglaublich grosse Armee, 900'000 könnt ihr aufbieten, unglaublich gute Luftwaffen, unglaublich gute Artillerie. Und er hat gesagt, und ich glaube, das sollten wir uns merken, ich weiss nicht, was da dazu sagt, bereitet euch auf das Schlimmste vor, damit es nicht passiert.
Ja gut, da sind wir uns ja völlig einig. Und Finnland, finde ich, ist ein Riesenvorbild, absolut gut. Aber sie sind natürlich immer schon aufgerüstet geblieben. Sie sind auch in den 90er Jahren nicht so besoffen worden wie wir oder andere Leute, dass sie das Gefühl hatten, die Russen sind jetzt nur noch lieb und es ist Weltfrieden auf ewig ausgebrochen. Das haben die nie geglaubt, die haben die Armee nie so abgebaut. Jetzt bauen sie die Armee vorbildlich auf. Finnland ist unser Vorbild, sollte man unbedingt studieren. Es geht ja nur um Finanzierung. Und Finanzierung ist lausig. Schau jetzt mal, ich meine, du hast Viola Amherren erwähnt. Viola Amherren hat jetzt schon seit 3 Jahren nichts standgebracht, wo die Schlagkraft, ausser den Kampfflugzeugen, wo die Schlagkraft von unserer Armee deutlich verbessert hat.
Nein, entscheidender
Teil. Ihre Prioritäten sind völlig neu miteinander. Der Uli hätte in einem ganz anderen Kontext müssen VBS-Vorsteher sein. In einer Zeit, wo alle Leute das Gefühl hatten, der ewige Frieden herrscht für immer. Jetzt haben wir eine ganz andere Situation. Was hat Viola Amherren aus dieser neuen Situation gemacht? Praktisch nichts.
Aber jetzt wollte ich etwas machen.
Nur wie sie spürt, die Linken wollen gerne die Schuldenbremse auflösen. Sie kann mit diesen 5 Milliarden Ukraine-Hilfe sich auch beliebt machen in Europa. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Nur deswegen, und dann kommt, du hast es vorher gesagt, wir haben es schon mal aufgelöst, die Schuldenbremse, in einem absoluten Notfall, nämlich in der Corona-Zeit. Jetzt ist das erst 2 Jahre her, haben wir schon wieder einen Notfall. Und das ist der Punkt. Es ist ein Präzedenzfall, der gefährlich ist, und es wird dann nachher alle 2 Jahre der Notstand ausgerufen.
Nein, also gut, wir haben eine neue Situation, da haben wir lange darüber geredet und wir sind gleicher Meinung. Und der finnische Präsident sagt, man macht das nicht aus Angst vor Russland, sondern um den Russen zu zeigen, dass sie auf keinen Fall angreifen sollen. Und das Gleiche gilt für den Rest von Europa, für die Schweiz. Und jetzt gibt es eine bürgerliche Offenbarung. Was ist wichtiger? Finanzdisziplin da, wie unser strenge Finanzdominator Markus Somda irgendwie sagt. Oder eine echte Verteidigungsmöglichkeit von der Schweiz, wo man Patriots und andere Sachen und so weiter. Und in Sachen Schulden steht die Schweiz ja hervorragend da. Wir haben noch ein Polster. Und wenn man jetzt das nicht macht und nicht auch in dem Sinn Solidarität zeigt mit der Ukraine, einfach wegen dieser Schuldenbremse oder so die Politik, man darf nur so viel ausgeben, wie man einnimmt und so, wie wenn der Staat eine kleine Bäckerei wäre, das ist meiner Meinung nach grotesk und zeigt die Kleinherzigkeit, die du immer ausstrahlst.
Danke vielmals. Warum nicht gerade Provinzialität
und ja,
Kleinkariertheit?
Ja.
Nein, schau, der grosse Alfred Escher hat mal gesagt, was ist Macht von einer Republik? Und er hat das gesagt im 19. Jahrhundert, wo, wie du weißt, praktisch nur Monarchien um die Schweiz herum waren und ein paar davon relativ aggressiv. Alfred Escher hat immer gesagt, Zahlungsfähigkeit, das ist das Wichtigste. Wenn wir eine gute Staatskasse haben, wenn wir genug Geld haben, dann können wir in jeder Krise mit viel Geld uns wehren. Und deshalb ist die Schuldenbremse so wichtig. Die Schweiz hat Corona relativ locker können wegstecken. Warum? Weil wir vorher mit der Schuldenbremse immer wieder gut gespart haben,
richtig,
immer wieder saubere Finanzen gemacht haben. Wenn du Europa den Zustand anschaust von Frankreich, Italien, Griechenland, bald auch Deutschland, dann siehst du, was das für eine unglaubliche Schwächung ist von jedem Land, wenn die Finanzen nicht mehr in Ordnung sind. Und dann tut die beste Armee nichts helfen. Es ist viel wichtiger, dass du zeigst, dass dir eine Armee wichtig ist, und dann tust du eben sparen und sagst zum Beispiel, ein Büro für Gleichstellung braucht jetzt keine Co-Leitung, die praktisch doppelt so viel kostet wie vorher. Ein Land, das sich solche Seich kann leisten, hat offenbar noch nicht verdient, wirklich eine gute Armee zu haben.
Also wenn du den Alfred Escher zitierst, einer, der übrigens am Schluss dann pleite selber gegangen ist, als Grundlage von unserer Finanzpolitik im 21. Jahrhundert, dann bist du also ziemlich emotional und auch argumentativ aufgeschossen. Also, reden wir über etwas anderes. Ukraine-Konferenz auf dem Bürgerstock, heikle Lage für die Ukraine, vor allem die Millionenstadt Kharkiv ist jetzt gefährdet, direkt gefährdet, zu wenig Personal, zu wenig Waffen, vor allem wegen der lang blockierten Waffenlieferung aus Amerika, wegen der Haltung der Republikaner. Und die Frage ist jetzt, wie schnell kommt jetzt der Nachschub und wie wirkungsvoll ist er? Und wichtig ist es, meiner Meinung nach, dass es eine Allianz gibt gegen Russland, nicht nur im Westen, sondern auch im Süden, weil das muss verurteilt werden, was Russland gemacht hat. Und die Schweiz kann da eine Rolle spielen, vielleicht keine so grosse, aber es ist ein ernsthafter Versuch in einer sehr vertrackten Situation. Und darum lobe ich jetzt Ignacio Gassi ist für seinen Mut.
Ja, genau. Also ich tue ihn nicht loben, sondern ich tue ihn verurteilen. Ich finde, er macht seit etwa einem Jahr eigentlich fast alles falsch, was man falsch machen kann. Ich rede jetzt hier nicht vom neuen Rahmenabkommen, sondern ich rede einfach von dieser ganzen Ukraine-Übung. Ich meine, wenn China und Russland als sehr wichtige Akteure in diesem Konflikt nicht einmal kommen, dann bringt so eine Konferenz einfach nichts. Das Hotel Bürgerstock ist eines der teuersten Hotels, die es überhaupt gibt in der Schweiz. Gehört, glaube ich, Katar, wenn es nicht recht ist. Gehört Katar, haben total Probleme, sie brauchen Geld. Jetzt kommt der Bund und macht eine Konferenz, eine überflüssige Konferenz, die wahnsinnig viel kostet, wo nichts wird rauskommen, das kann ich dir jetzt schon garantieren, das weißt du auch. Wenn die Russen nicht dabei sind, macht das keinen Sinn.
Wir machen das nur,
um der EU wieder zeigen, wir sind doch ganz liebe und ganz brave. Das ist doch nicht, eine klare Front braucht es bei der Aufrüstung. Dort bin ich völlig deiner Meinung.
Ja,
aufrüsten. Das Geld, das wir jetzt verblasen, im Bürgerstock, hätten wir gescheit in unsere Armee gesetzt.
Also gut, also mit Gleichstellungsbüro und Konferenzgeld kannst du nicht eine Armee aufbauen. Das ist
da siehst du Mentalität. Nein. Wer Wenn du in deiner Firma für solche Sachen Geld ausgeben könntest, würde doch niemand dir glauben, dass du ernsthaft als Unternehmer wirklich wirst.
Aber das Gleichstellungsbüro kostet nicht 10 Milliarden im Jahr, oder? Weniger.
Es fängt im Kleinen an. Wenn, das ist doch die Mentalität, die heute in der Bundesverwaltung herrscht. Es spielt keine Rolle. Ja, jetzt suchen wir einen neuen Chef. Ja, wieso nicht gerade zwei? Wir können ja einfach verdoppeln. Kosten einfach gleich viel. Hat noch nie etwas erreicht, das Büro. Wenn diese Mentalität vorherrscht, ist kein Wunder, dass man plötzlich 10 Milliarden nicht finden kann.
Also gut, also jetzt tut er einfach wieder übertrieben mit seinem «What about Gleichstellungsbüro» und damit soll die Schweiz erklärt werden. Also, auch da sind wir völlig anderer Meinung. Jetzt kommen wir zum dritten Thema. Israel, Gaza, Biden und Netanyahu, brisante Entwicklungen. Israel steht vor der Grossoffensive in Rafah. Joe Biden hat Israel gewarnt, wenn sie das machen, dann kommen die schweren Waffen nicht mehr rüber, vor allem die 2000-Pfund-Bombe oder 500-Pfund-Bombe, weil wenn man die abrührt über Bevölkerungsgebiet, gibt es unglaublich viele Schäden bei der Zivilbevölkerung. Der Netanyahu hat gesagt, ich mache, was ich will. Und jetzt haben wir den Kladderadatsch zwischen Amerika und Israel. Und der Joe Biden hat da, wo er ja ganz eine klare Haltung hat, vor allem am Anfang an, hat sich klar auf die Seite von Israel gestellt, ist als erster Staatsmann nach Israel gegangen, hat sogar gesagt, er ist Zionist, hat gesagt, da ist eine Grenze, die überschritten ist, wo der Netanyahu einfach macht, was er will. Und ich bin der Meinung, das kann man nachvollziehen. Du natürlich nicht.
Das kann ich total nachvollziehen, weil ich kenne Joe Biden. Und der Joe Biden ist der unfähigste und opportunistischste Präsident, was es gibt. Ich bin überhaupt nicht überrascht. Im Nachhinein muss man sagen, ich bin überrascht, dass er am 7. Oktober alles sehr richtig gemacht hat. Was er jetzt gemacht hat, ist eine Schande. Es ist ganz etwas Schlimmes, was er gemacht hat. Ist noch nie vorgekommen in der amerikanischen
Stimmt
Geschichte.
Nicht.
Noch nie vorgekommen in der amerikanischen Geschichte, dass Amerika den Israelis wichtige Waffen vorenthalten
Reagan,
hat.
Im Krieg.
Was? Sag mal, was ist Ronald Reagan?
Hat auch Waffen die Israeli vorenthalten.
Wenn?
Ja, weil dort, wo ein Präsident
wegen was?
Ist, ab
wegen
1980.
Was? Wegen was? Muss ich nachschauen. Und wenn also, es so wäre, Riesenfehler. Jenseits von gut und böse. Du hast jetzt den glücklichen Punkt gefunden, dass das stimmen könnte. Aber ich schaue es nach. Bin ziemlich sicher, es war ein anderer Fall. Der gleiche Joe Biden hat 2019, bevor er Präsident geworden ist, er genau das gefragt worden. Würden Sie Israel, es war dort auch wieder irgendeine Krise im Nahen Osten, würden Sie Israel Waffen vorenthalten, zum Druck aufsetzen? Hat er gesagt, das würde ich nie machen. Und wenn man das macht, das wäre ein riesen Fehler. Der Joe Biden ist einer der schwächsten, unfähigsten Präsidenten, den Amerika je gehabt hat. Wir sind uns da ja auch absolut einig.
Ja, überhaupt nicht. Gegenteil.
Hey, look, und es kommt nicht gut, aber ich bin froh, dass die Israelis das machen mit Rafah, wie sie wollen. Sie haben einfach keine Wahl. Und ich bin auch überzeugt, dass jede andere Regierung, sogar angeführt von meinem lieben Freund Yair Golan, würde genau das Gleiche machen. Weil wenn du willst, Hamas wirklich bekämpfen, dann musst du ihnen das Territorium wegnehmen. Und wenn die nur eine Stadt noch haben, können sie sich regenerieren, wieder aufbauen. Es führt nichts an dem vorbei. Und ich finde, wenn die Amerikaner sich um die Zivilbevölkerung so viel Sorgen machen, machen sie mal Druck auf Ägypten. Ägypten könnte das Problem sofort lösen.
Also, jetzt muss ich mal grundsätzlich ein paar Sachen sagen. Ich hoffe, dass ich die Gelegenheit haben, dass du mich nicht wie üblich unterbrichst. Also, natürlich bin ich auch der Meinung, dass Hamas muss zerstört werden, militärisch und als Ordnungsmacht. Das Ziel muss erreicht werden können, aber der Netanyahu hat ganz vieles ganz falsch gemacht. Erstens, bis jetzt hat Israel immer erfolgreiche kurze Kriege, 6-Tage-Krieg, dann Yom Kippur-Krieg. Jetzt haben wir 7 Monate und die meisten Truppen sind in den letzten 3 Monaten aus Gaza zurückgezogen worden. Effekt, Hamas ist wieder im Norden vom Gaza-Streifen aktiv und es gibt jetzt Kämpfe wieder in Gaza-Stadt, in Jabalia, eigentlich überall, das heisst, die militärischen Erfolge, die man gehabt hat, die verpuffen immer mehr. Zweitens, es gibt kein Plan, was in Gaza passieren soll am Day After, von dem wir ja vor allem am Anfang an geredet haben. Netanyahu hat nichts Sinnvolles vorgelegt. Die PLO, also die Palästinenserorganisation in der Westbank, die verteufelt er laufend, obwohl man dort recht gut miteinander zusammenarbeitet, weil er will dort nicht, weil er will ja keine Zwei-Staaten-Lösung und hat keinen konkreten Plan, wer in Gaza regieren soll. Und damit ist das ganze Unternehmen eigentlich zum Scheitern verurteilt. Kommt aber noch drittens. Die USA und Joe Biden haben Israel von Anfang an unterstützt und Milliarden an Waffen geliefert. Aber man hat auch Forderungen gestellt in Israel. Israel soll unter anderem sagen, wie sie die Aktion in Rafah wollen machen, ohne dass jetzt die Zivilbevölkerung, die ganze Welt sich damit befasst und grosse Empörung herrscht an vielen Orten, dass die dort noch stark auch noch beeinträchtigt wird. Und Israel oder der Netanyahu hat die Pläne nicht vorgelegt, wie der Tony Blinken gestern wieder betont hat. Das heisst, das Verhältnis zwischen Amerika und Israel, also besser gesagt Biden und Netanyahu, ist total zerrüttet. Und Israel braucht im Gegensatz zu dem, was der Netanyahu sagt, die brauchen die Amerikaner. Unter anderem auch im Sicherheitsrat, wo die immer das Veto einlegen. Und das ist passiert und dort stehen wir jetzt, Markus.
Gut, ich glaube, das hat jetzt keinen Sinn, dass ich da jedes einzelne Argument widerlege, was sehr einfach wäre.
Das ist sehr einfach zu sagen.
Roger, ich glaube, du unterliegst einem tragischen Irrtum. Du hast wirklich das Gefühl, die ganze Politik, die gemacht wird, das ist alles allein Netanyahu und der macht viele Fehler. Der macht sicher Fehler, das ist völlig klar. Aber alle die Sachen, die du sagst, werden vermisst, zum Beispiel ein Plan, was passiert day after. Ich habe es nicht gehört von anderen israelischen Politikern. Ich habe es auch nicht gehört von den Amerikanern. Die Amerikaner sagen einfach Zwei-Staaten-Lösung. Ja, schön, das sagen wir jetzt schon seit 30 Jahren. Ist nicht so einfach.
Aber die Israeli müssen das vorlegen.
Wenn du keinen Gesprächspartner hast, wo du kannst vertrauen kannst, Entschuldigung, das ist die palästinensische Behörde auch nicht. Es ist nicht so einfach, wie du jetzt das darstellst.
Habe ich gesagt, es ist einfach?
Du stellst es aber da. Du hast gesagt, der Netanyahu weigert sich. Für dich ist es ganz einfach. Du hast das Gefühl, der Netanyahu, den habe ich so nie mögen, das ist ein Böhlimann. Und deshalb bist du sogar bereit, ganz Israel in Zipphaft zu nehmen und zu sagen, ja, die armen Israelis, die können sich gar nicht wehren. Der Netanyahu kann machen, was er will. Du weißt es genauso gut wie ich. Israel ist eine Demokratie. Auch der Herr Netanyahu kann nicht machen, was er will. Er hat eine Allparteienregierung. Nicht alle dabei,
was?
Aber fast alle. Mal, der Benny Gantz ist dabei.
Nein,
von Benny Gantz habe ich keine Alternative gehört. Der Benny Gantz hat nie nicht gesagt, das ist jetzt ein riesiger Fehler und so weiter. Dann wäre er schon lange austreten aus der Regierung. Und was du nicht checkst, Roger, und das finde ich richtig tragisch, du merkst nicht, wie die demokratische Partei jetzt in Geiselhaft ist von ganz, ganz linken Elementen, die nicht etwas gegen den Netanyahu haben, sondern die grundsätzlich Israel weg haben wollen. Und das merkst du nicht.
Also erstens einmal, der Benny Gantz ist nicht in der Regierung, er ist im Kriegskabinett. Die Regierung ist eine Rechtsaussenregierung, wo der Netanyahu in Geiselhaft hält, der Smotrich und der Ben-Gvir. Und im Kriegskabinett ist eine andere Situation. Natürlich gibt es auch innenpolitische Gründe, wieso der Joe Biden jetzt sich so handelt. Aber er glaubt ja selber nicht, dass hartgesottene Israel-Hasser und demonstrierende Studenten können beruhigt werden jetzt durch die Massnahmen. Das weiss er, das geht gar nicht.
Warum macht
er
das denn?
Weil er das Gefühl hat, das ist richtig. Israel muss das anders machen.
Nein.
Und jetzt gibt es ja neue
Informationen. Der Afghanistan so verloren hat, der weiss es jetzt besser. Der Herr Biden, der sein ganzes Leben noch nie einen Krieg gewonnen hat.
Also, es gibt jetzt ja neue Informationen. Das heisst eben, Israel muss dort runtergehen, Rafah, weil dort ist der Yahya Sinwar und der Mohamed Deif, das sind die grossen Chefs. Das heisst plötzlich, stimmt gar nicht. Die sagen in Khan Yunis, ganz weit unten. Also dort, wo Israel das bereits schon erobert hat und dass man auf die Art und Weise eigentlich ganz an einen falschen Ort angeht. Und ich glaube darum, also die politische Situation in Amerika spielt eine gewisse Rolle, aber der Druck in Israel, dass da irgendwie etwas falsch läuft, wird immer grösser. Gestern übrigens war ganz ein schlimmer Tag. Es waren die Feierlichkeiten an der Klagemauer, wo man den Toten in den Kriegsgedenken. Es war eine katastrophale Stimmung. Ich habe das live miterlebt am Fernsehen. Israel ist im Schock und kommt nicht aus dem raus. Und der Netanyahu verantwortlich für den 7. Oktober und alles, was nach dem 7. Oktober passiert ist, der hat das Land auf eine Art im Würgegriff und seine Rechtsaussen-Leute in der Regierung drohen. Wenn du das und das nicht
Roger,
machst, lass wenn wir die Regierung stürzen.
Lass dir selber zu.
Gut.
Für dich ist Netanyahu mehr verantwortlich, so wirkt es jetzt, für den 7. Oktober als Hamas. Israel ist in einer
Existenz. Habe ich das gesagt?
Nein, aber du
er
wirkst
ist
so.
Aus israelischer Sicht
so.
Verantwortlich.
Du wirkst so. Das Land ist in existenzieller Not, das weißt du noch viel besser als ich. Und in solchen Zeiten, selbstverständlich werden Fehler gemacht. Selbstverständlich haben die Deutschen im Ersten Weltkrieg Fehler gemacht. Selbstverständlich hat der Roosevelt Fehler gemacht im Krieg. Das ist normal für den Krieg. Aber in solchen Zeiten brauchst du nicht einen Freund, der so interveniert wie die Amerikaner, dich zurückhaltet, der in Arm fällt, der gleichzeitig Die Israelis haben jetzt keine Waffen bekommen von Amerikanern, gewiss nicht. Gleichzeitig hat die gleiche Regierung Biden Waffen freigegeben für Libanon und für Katar. Wie pervers ist denn das? Wie pervers kannst du werden als Regierung in Amerika, dass du so etwas machst mit einem von deinen besten Freunden? Das ist, Roger, wenn du nicht merkst, um was das geht. Da wird Israel geopfert aus innenpolitischen Gründen.
Also gut, erstens hat das amerikanische Parlament 14 Milliarden für Israel Waffenhilfe bewilligt und die Waffen kommen. Israel hat auch genügend Waffen im Moment. Die brauchen die gar nicht. Die haben natürlich die Bomben etc. Und dass Israel muss sorgfältig vorgehen, jetzt ihre Aktionen in Rafah, weil die Weltöffentlichkeit schaut an und will dann Israel noch mehr verurteilen, wenn es wieder mehr Opfer gibt. Das ist doch evident.
Aber
und da muss man doch schauen.
Da hast du das Gefühl, ein Irr wie der Herr Biden, der noch nie erlebt hat, was die Juden erlebt haben, 3000 Jahre lang. Der Herr Biden weiss das besser als die Israelis selber. Hast du das Gefühl, die Israelis, wir reden jetzt noch über die DSC, die Israelis sagen so naiv, sie merken nicht, dass sie ein Problem haben mit ihrem Image. Natürlich wissen sie das.
Aber die haben ja das Problem, das ich vorher noch gesagt habe, dass jetzt die Hamas wieder stark ist in Gaza-Stadt und im Norden etc. Es hat nicht funktioniert. Und es funktioniert in Zukunft nicht, weil die Hamas, wenn die irgendwie nicht immer im Würgegriff gehalten werden, die kommen immer wieder zurück. Die ganze Strategie hat nicht funktioniert. Und das realisiert man auch in Israel. Und alle realisieren das, außer der Markus Somm.
Gut, aber wenn die Israelis so blöd sind, wie du meinst, und einfach das Gefühl haben, der Netanyahu kann jetzt einfach machen. Schau, wenn es so wäre, israelische Demokratie, dann wird der Netanyahu abgewählt. Wenn
aber
das so offensichtlich ist,
kann man sich in der
Demokratie kann man immer genug Druck machen, dass es neue Wahlen gibt. Wenn der Benny Gantz austreten aus dem Kriegskabinett, zum Beispiel, wäre das so eine Krise. Roger,
nein, das stimmt,
es ist
alles
einfach nicht so, dass in modernen Demokratien ein Mensch allein so wichtig ist.
Also, Markus Somm hat da in diesem Studio gesagt, der Krieg ist im Dezember 23 zu Ende. Und jetzt 3 Monate lang ist nichts passiert. Es ist einfach rausgezögert worden und viele haben den Verdacht, der Netanyahu will das rauszögern, weil er will, natürlich aus persönlichen Gründen, weil er könnte ja auch geklagt werden, etc., will er das rauszögern und die 3 Monate sind einfach vertan worden. Und es ist nichts gemacht worden.
Ja, aber du musst
das ist
mal
schlecht.
Gut, aber du musst auch mal bei dem bleiben, was du zuerst gesagt hast. Willst du, dass Hamas zerstört wird oder nicht?
Ja.
Gut. Bist du bereit, alle Mittel zu dem einzusetzen?
Nicht alle Mittel.
Ja, ich wäre bereit, weil es ist eine existenzielle Krise.
Nein.
Und jedes Land, auch die Schweiz, wo in dieser Lage wäre wie Israel, würde sagen, wir müssen uns mit allen Mitteln wehren, fertig. Und wir lassen uns nicht von irgendwelchen Ausländern, die weit weg am Schermen hocken, vorschreiben, wie wir uns wehren. Entschuldigung.
Also, es gibt immer in internationale Recht. Israel ist verpflichtet einzuhalten. Und es ist eine ganz spezielle Situation, so einen stark besiedelten Flecken Erde mit 2 Millionen Leuten, mit einer Terrororganisation, die sich versteckt hinter der Zivilbevölkerung. Also eine militärische Aufgabe von grösster Schwierigkeit, die wahrscheinlich noch nie eine andere Armee hat. Und das muss man als Säufeli machen.
Ja.
Und nicht mit 2000
aber,
Kilo Bomben auf irgendwelche Flüchtlingslager.
Wie die Zahlen sind. Das sind jetzt die offiziellen Zahlen von der IDF. Gut, vielleicht findest du, die IDF ist auch nicht zurechnungsfähig, während die Amerikaner alles besser wissen. Die IDF sagt, 12'000 Terroristen haben sie getötet und 14'000 Zivilisten. Das ist ein Ratio zwischen Kämpfenden und Zivilisten, wo praktisch kein Land in der Weltgeschichte je in so einer Situation, du hast es vorher richtig erwähnt, in so einer Situation wie in Gaza erreicht hat. Die Amerikaner haben in ihrer ganzen Zeit in all diesen überflüssigen Kriegen im Nahen Osten Hunderttausende von Zivilisten umgebracht. Und niemand redet darüber. Niemand hat das Problem. Und der Herr Joe Biden übrigens hat alle diese Kriege, alle sanktioniert. Er war immer dafür gewesen. Immer kein Problem gehabt. Hey, ich habe auch nicht gehört, dass der Joe einmal gesagt hat, ja, bei ISIS, passet auf, da sind noch Zivilisten. Nichts war so gewesen. Und mehr auch nicht. Nur bei Israel, wo einen sehr guten Rekord hat. Auch was Kriegsrecht betrifft, übrigens, es gibt keine Kriegsverbrechen in Israel. Das ist eine verdammte Lüge, wo man einfach mal muss sagen, der Rekord ist gut. Sie haben ihre Ziele noch nicht erreicht. Ich bin der Meinung, lassen Sie es machen. Wenn es einen Regierungswechsel gibt in Israel, umso besser, kann ich auch nichts dagegen. Aber lassen Sie es machen.
Wow, also, wir sind da mitten drin, wir sind in den Grundideen eigentlich gleich, aber wie wir es dann umsetzen sollen, völlig andere Meinung. Reden wir über etwas anderes, etwas einigermaßen Erfreuliches, über den ESC.
Einfach die richtigen Kunden finden. Einfach werben, ohne Streuverluste. Einfach mehr Neukunden gewinnen. Einfach profitablere Kundenbeziehungen aufbauen. Einfach mehr Umsatz machen. Lassen Sie Daten für Ihren Vertrieb arbeiten. Daten von Dun & Bradstreet. dnb.com/ch.
Also, Sieg vom Nemo, Sieg von der Schweiz, toller Auftritt, tolles Lied, top aktuell seine Botschaft, wie seit Jahren beim ESC, Toleranz, das mal in Sachen non-binäre Personen. Das ist erfreulich, aber du bist überhaupt nicht erfreut, oder?
Mal, ich bin erfreut über den Sieg. Ich habe es geschrieben, dritte Sieg, Riesenleistung, weil eben der erste Sieg ist wahrscheinlich nicht so schwierig gewesen, 1956. Wir haben dort die Idee gehabt, überhaupt den ESC ins Leben zu rufen. Dann Céline Dion ist sehr gut gewesen, aber ist eine Kanadierin, also nicht. Und jetzt haben wir wirklich einen Schweizer Sieg, eindeutigen Schweizer Sieg. Nein, und ich, gut, mir gefällt jetzt das Lied nicht so, aber ich habe es geschrieben, ich bin nicht mehr in dem Alter, wo man solche Musik so wahnsinnig
gut findet. Ehrlich? Du bist relativ alt.
Du bist halt ewig jung, das ist etwas anderes.
Queen ist ja in so viele andere Elemente, die man so zusammengepappt hat, die offenbar funktioniert haben. Und seine Leistung auf der Bühne ist wirklich
alles
hervorragend.
Gut, ja. Nein, das ist
gut,
ein
aber
Riesenerfolg.
Du hast natürlich vor allem, kommen wir wieder zum anderen, nämlich die Boykott, wo dort versucht worden sind, dass Israel nicht auftreten darf, die Proteste gegen Israel. Und dann, was ist passiert? Also die Jurys von den verschiedenen Ländern, die ja sehr nahe sind beim ESC, haben Israel sehr schlecht bewertet. Und dann ist das Publikum gekommen und Israel hat die zweitmeisten Stimmen bekommen.
Genau.
In der Kroatien, noch vor der Schweiz. Was lernt man daraus?
Dann lernt man, dass man den Eliten nicht trauen soll. Nein, ist offensichtlich. Ich meine, die Leute, die Ländervertretungen, die haben alle ein bisschen den Gag in die Hose gehabt und haben das Gefühl, eben, Israel ist so unbeliebt und offensichtlich im Publikum eben nicht so unbeliebt gewesen. Und zweitens ist ja das auch wahrscheinlich vorwiegend schwedisches Publikum. Und ich würde jetzt mal unterstellen...
Publikum, ja,
das
ganz sind schlimm.
Einheimische wahrscheinlich gewesen, die Israel jetzt da gut gefunden hat.
Viele Muslime, die dort wohnen, ja, bis zu 30%
von der Bevölkerung. Ich glaube nicht, dass die in die Arena reingekommen sind, weil sehr viele Muslime andere Vorstellungen haben von Homosexualität oder von non-binären Personen. Und das ist das Perverse gewesen, das muss ich wirklich sagen. Du hast nachher Protest gegen Israel, 100'000 oder Zehntausende von Protestierenden und wo alle demonstrieren für Hamas. Und Hamas ist eine Terrororganisation, die auch homosexuelle oder non-binäre Leute verfolgt, straft, ins Gefängnis rührt oder sogar tötet. Es ist einfach pervers, dass die gleichen Leute, die dann Israel ausschliessen wollen, das einzige Land im Nahen Osten, wo Homosexuelle können ganz normal leben können, das einzige Land soll ausgeschlossen werden und zugunsten von Hamas, wo Homosexuelle umbringt. Ich meine, die Leute haben einfach einen Flick weg, die spinnen.
Also offenbar, muss man sagen, wenn man eben das grosse Publikumsvoting weltweit anschaut, sind vielleicht eben doch Minderheiten, die da jetzt Protest machen in den Universitäten und überall, ja, und auf sich aufmerksam machen, ja, und Medien berichten über das. Wenn aber die grosse Masse von der Bevölkerung gefragt wird, sind die Vorurteile gegen Israel und die israelische Politik in Gaza gar nicht vorhanden. Das ist eigentlich eher etwas Positives.
Ja, also das Gleiche übrigens, wir haben ja über den Joe Biden vorhin gestritten. Ist ja in Amerika so. Du hast dort 70%, die sagen, wir müssen Israel helfen, und zwar bedingungslos. Bedingungslos. Auch dort nimmt der Joe Biden auf eine kleine Minderheit Rücksicht. Aber was ich noch sagen wollte, was ich ganz brutal finde, also wirklich extrem, oder? Du hast die auch gesehen, die Sängerin Eden Golan.
Ja.
Ich finde, das ist ein irrsinniges Lied. Ich finde, das ist eine unglaublich mutige Frau. Die hat gesungen, und das ist auch noch verrückt, gell? Es hat viel mehr Buhruf gegeben, als man gehört hat, wie schwedische Fernsehen die nachher rausgefiltert hat, wie sie
ja,
sich
klar
geschämt. Sie haben sich geschämt.
Sie haben gewusst, was auf sie vorgezogen
hat. Ja,
zukommt.
Aber sie, Eden Golan, hat das alles gehört, ja, und hat voll weitergesungen. Und das Schlimmste, was passiert ist, ist der Drecksieg, der Finn, der Sauhund, der finnische Sauhund, der mit ihr tanzt, oder? Das ist eine schöne Frau, da hat das lässig gefunden. Leider geht das Video nachher viral. Und das Hurenarschloch, ich sage es jetzt extra so, das Hurenarschloch sagt noch, ja, er will sich da distanzieren, er will das weg mit dem Medium unbedingt und er will kein politisches Statement machen. Wir sind wieder so weit, dass man nicht mehr darf mit Jüdinnen tanzen. Das war etwa 1934 in Berlin der Fall gewesen.
Okay, und es war ein ESC, ein Musikwettbewerb, ein letzter grosser Event, Musikfestival, der in Erinnerung geblieben ist, 7. Oktober, wir wissen, was dort passiert ist. Aber es geht ja um Musik, und Musik hat grosse Auseinandersetzungen und Herausforderungen. Welches ist die grösste, Markus? Musik generell?
Ja gut, dass wahrscheinlich die Leute nicht mehr so viel Geld ausgeben für
Nein,
Musik.
Nein, es meinst? Ist Artificial Intelligence.
Aha, noch, ja,
genau. Es gibt bald Songs auf diese Art und Weise. Wir haben das mal versucht mit Leuten, die du kennst, und haben das eingegeben. Und nach 15 Sekunden ist Folgendes rausgekommen.
Es ist Zeit für Roger gegen Markus. Die Welt ist gespalten, zwei Meinungen, zwei Welten. Kontroverse Talkshow, wir sind bereit. Roger sagt, die Sonne geht im Osten auf. Markus sagt, nein, sie geht im Westen unter. Sie streiten sich Tag und Nacht. Roger gegen Markus,
wer fällt?
Zeit für Roger gegen Markus. Die Welt ist gespalten. Zwei Meinungen, zwei Welten, kontroverse Talkshow. Wir sind bereit.
Wir sind bereit, wie findest du es?
Ja, wir tun das einreichen für den nächsten ESC.
Genau, ist
ja
das ist mein Vorschlag. Genau,
ist
wir gehen ins Hallenstadion.
Ja,
Roger gegen Markus. Das war unsere heutige Sendung. Nächste Woche gibt es keine, haben wir Pfingst und dann sind wir wieder da. Schönen Abend und viel Vergnügen im Programm von Radio 1.
Radio 1 Wetter wird Ihnen präsentiert von der Emil. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.